Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für deine wahre Power? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Powerful Me Podcast Folge. Mein heutiger Gast ist Peter Stark, ein Mann, der trotz Rückschlägen einen beeindruckenden Lebensweg hingelegt hat. Mit 42 Jahren ist er vor enormen Herausforderungen gestanden. Finanzielle Schwierigkeiten nach der Geburt seines zweiten Sohnes haben ihn bis zum Burnout getrieben. Es war eine Krise, aus der er, so viel kann ich jetzt schon verraten, er ist gestärkt hervorgegangen. Peter ist ein leidenschaftlicher Unternehmer. Er ist Mindset-Coach, Speaker und vor allem auch ein Familienmensch. Und obwohl er beruflich wirklich sehr, sehr erfolgreich war, hat er irgendwann in sich eine tiefe Unzufriedenheit gespürt. Durch seine eigene Transformation und seinen Weg hat er herausgefunden im Laufe der Zeit, was seine Leidenschaft ist, nämlich Menschen und Organisationen in Transformationsprozessen zu begleiten. Zusammengefasst kann ich nur sagen, ist Peters Botschaft sehr klar. Er ist der Meinung, das Leben liebt uns. Es gibt immer eine Lösung und unser Mindset kann Wunder bewirken. Und wenn du mich kennst, dann kannst du dir vorstellen, da sind wir wirklich beide einer Meinung. Freu dich auf eine berührende Folge mit einigen persönlichen Geschichten von Peter und von mir und von ein paar Insights von unserem gemeinsamen Weg. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen im Powerful Me Podcast, lieber Peter.
Na, hallo liebe Juliana, danke, dass ich hier sein darf.
Ja Peter, es freut mich sehr, dass wir auch in dieser Runde mal so zusammensitzen. Gell? Wir kennen uns ja jetzt seit Anfang, oder nein, wir kennen uns schon länger, wir kennen uns seit September.
Genau.
Magst du mal verraten, in welchem Kontext wir uns kennen?
Sehr, sehr gern. Wir haben beide eine Leidenschaft für Speakertum, für Vorträge. Ich glaube, du, so wie ich, wollen gern was weitergeben und Menschen mit unseren Geschichten inspirieren, dass es in schwierigen Situationen im Leben die Möglichkeit gibt, weiterzukommen, weil du, wie ich weiß, wie du auch erzählt hast, sehr offen, sehr viel schon erlebt hast, wo andere wahrscheinlich aufgegeben hätten und du hast weitergemacht. Und ich glaube, deine Inspiration ist, Menschen diesen Mut zu geben, weiterzumachen, auch wenn es gerade ganz kacke ist und nicht ganz so intensiv wie bei dir ist es bei mir ähnlich im unternehmerischen Kontext, wo ich schon einige Erfahrungen gemacht habe. Und da haben wir uns bei der Martina Kapral und beim Ali Malocci in der Meisterklasse gefunden.
Genau.
Das freut mich natürlich sehr, weil da sind natürlich Top-Leute auch drinnen. Und danke, dass ich da von dir auch lernen darf.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Auch danke, dass ich von dir lernen darf. Und wir haben ja mega viele Gemeinsamkeiten und ich glaube sehr einen ähnlichen Ansatz, ja, eine ähnliche Philosophie. Aber vielleicht interessiert einmal die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer du bist. Du bist leidenschaftlicher Unternehmer und Familienmensch und leidenschaftlicher Familienmensch. Du bist Mindset-Coach und Speaker.
Ja.
Und wer ist Peter Stark noch?
Peter Stark ist der Sohn, der gewollte Sohn eines Tirolers und einer Steirerin.
Der jetzt in Kärnten lebt und in Wien arbeitet.
Der jetzt in Kärnten lebt, in Wien arbeitet, 27 Mal in sein Leben umgezogen ist. Der Wahnsinn. Heimat dort definiert, wo Menschen sind und nicht, wo ein Ort ist. Und ja, ich bin wirklich sehr vielseitig und habe eine wunderschöne Kindheit am Land verlebt. Bin in Salzburg aufgewachsen, in Deutschland geboren, Salzburg aufgewachsen. Also bin schon vor meinem ersten Lebensjahr das erste Mal umgezogen. Mhm. und bin dann vom Land in die Stadt gezogen mit meinen Eltern, habe dann in Graz die Mittelschule gemacht, habe in Wien studiert und bin dann draufgekommen in meinem Leben, dass ich Entscheidungen erst wirklich getroffen habe, die ich treffen wollte, als es um die Hochzeit mit meiner Frau ging. Mhm. Weil davor habe ich ein sehr braves, angepasstes Leben geführt. Mhm. Mein Vater ist auf der Technischen Uni in Graz Professor gewesen und darum war es klar, ich muss studieren, obwohl meine Leidenschaft im Sport und eben auch im Theater war. Und die Bühne holt mich jetzt ja gemeinsam mit dir wieder ein.
Genau.
Und habe ein schönes Leben geführt, war sehr, sehr erfolgreich in einem herkömmlichen Sinn, wobei dann eben mehr und mehr gemerkt habe, dass Unzufriedenheit in mir wächst mit dem, was ich tue. Aber nachdem ich so stark im Außen gelebt habe und vom Außen immer wieder den Applaus bekommen habe, hat das schon ganz gut gepasst.
Mhm. Wir werden da natürlich dann auch in deine Entwicklung eintauchen. Mhm. Aber lass uns einmal bei dem bleiben, was du gerade gesagt hast. Mhm. Du warst erfolgreich im herkömmlichen Sinne und hast von außen Applaus bekommen. Wie kann man sich das vorstellen?
Juliana, ich glaube, da geht es wirklich vielen Menschen so. Und es ist auch gut, wenn man das genießt. Wenn man das genießt und wenn man auch in sich spürt, das passt so für mich, es ist in Ordnung. Ich habe einen sehr, sehr schnellen Aufstieg in meiner Karriere gemacht. Ich bin beim Unternehmen nach dem Studium an der Wirtschaftsuni mit der Hauptausrichtung Controlling, habe ich beim Unternehmen begonnen, eigentümergeführtes Unternehmen, einige Mitarbeiter, Beratungs-, später dann ein Softwareunternehmen, bin dort in den Vertrieb hineingegangen, habe im Vertrieb neue Niederlassungen eröffnet, war relativ schnell so Geschäftsführer, Geschäftsstellenleiter und habe viel Geld verdient über Provisionen, habe meinen Job gut gemacht, habe einen tollen Mentor in dem Eigentümer des Unternehmens gehabt, der mich immer wieder auch nicht nur gefördert, sondern auch gefordert hat und habe meine Frau kennengelernt, da war ich 25, wir sind jetzt über 30 Jahre zusammen, haben eine wunderbare Familie dann gegründet, haben viele Urlaube genossen, ich habe dann ein MBA noch gemacht in Kopenhagen, habe Bücher geschrieben, die extrem gut angekommen sind, eins meiner Bücher ist unter die Top 10 Wirtschaftsbücher von der Financial Times Deutschland damals gewählt worden, wo ich sehr, sehr stolz bin. Wir waren bester Arbeitgeber in Österreich, wir waren unter den 10 besten Arbeitgebern in Europa, haben da also wirklich viel an Erfolg nach außen hin gehabt, das Unternehmen und ich als führender Mitarbeiter und Miteigentümer im Unternehmen auch. Ich war einmal schon fast mehrfacher Millionär, weil wir an die Börse hätten gehen sollen, was dann nicht zustande gekommen ist. Also wirklich Leben mit Höhen und Tiefen, aber eigentlich auf der sunny side und auf der safe side.
Und weil du jetzt gerade gesagt hast, man soll das auch genießen,
ist
ja dann auch so, man hat sich das ja, kann ich mir vorstellen, hart aufgebaut. Ja. Also das ist ja dir auch nicht in den Schoß gefallen. Nein. Und das heißt, das ist ja dann auch, das darf man auch genießen.
Unbedingt.
Ja, weil man hat es sich erarbeitet, du hast es dir erarbeitet.
Genau, genau. Ganz unbedingt. Also danke auch für den Einwurf, der ist wirklich ganz hundertprozentig richtig. Und wir haben es, und es ist die Frage zwischen genießen und Dinge dann wegdrücken, ist halt immer so für mich ein schmaler Grat. Ich glaube, dass ich sehr viel gemacht habe, um mich zu belohnen, dafür, dass ich so hart gearbeitet habe, damit ich weiter hart arbeiten kann. Mhm. Und bin dann irgendwann mal draufgekommen, hart arbeiten, wirklich im Sinn von arbeiten, ist nichts, was ich jemandem empfehlen würde.
Ja,
weil ich wirklich gegen mich gearbeitet habe, gegen mein Naturell gearbeitet habe, ohne dass ich es gewusst habe in dem Moment. Das ist ja, ich habe dann ein Überlastungssyndrom bekommen, also ein Burnout würde man es heute nennen. Das entsteht, wenn du permanent, wie so ein großes Seil in einem Schiff, so ein Hanfseil, immer weiter drehst. Tut sich nicht viel am Anfang und irgendwann einmal reißt es auseinander.
Am Anfang wahrscheinlich mit so kleinen Fäden oder die reißen und es kommen schon ein paar Anzeichen, aber irgendwie geht es ja noch.
Genau. Der Anker hält trotzdem noch, weil das Seil ja eh so dick ist, gell? Und dann irgendwann mal bricht es, aber ganz gewaltig.
Wann war das so circa?
Das war mit 42, da ist unser zweiter Sohn geboren worden, der Paul, der nicht die Ursache dafür ist. Der Paul und der Max sind beide sehr herausragende Männer und ich liebe sie wirklich abgöttisch. Die sind sowas von brillant und ich verstehe niemanden, der über die Jugend so negativ redet heutzutage, weil die beiden sind wundert mich auch nicht bei der Mutter, die sie haben, das ist auch eine Göttin. Mhm. Also die Katrin ist wirklich ein herausragender Mensch. Und wir haben das gut gemacht mit ihnen. Was es mit mir allerdings gemacht hat bei der Geburt von Paul ist, mit dem zweiten Kind bist du nicht mehr in der Lage, dass du in einer Beziehung dich abwechselst. Mhm. Sondern es war klar, der Paul ist bei der Katrin, der Max ist bei mir, der Max ist 2 Jahre älter als der Paul. Und damals war die Weltwirtschaftskrise, ich habe im Job also nicht mehr so, im Vertriebsjob nicht mehr so performt. Ich glaube, wir haben wirklich ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr keinen einzigen Umsatz gemacht als Unternehmen zu der Zeit. Ich habe finanziell bin ich in ein schlechtes Fahrwasser gekommen. Wir haben eine Wohnung gekauft in Berlin, die Finanzierungen sind gestiegen, Finanzierungskosten sind gestiegen, keine Einkommen. Ich habe meiner Frau nichts sagen wollen, weil es echt beschämend war für mich, dass die Konten weiter negativ werden. Ich habe die Überziehungsrahmen voll ausgenutzt gehabt. Ich habe noch einen Disput mit meinen Schwiegereltern dann auch gehabt, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Ursprünglich, das waren wirkliche Freunde. Also an allen Ecken und Enden. Also Burnout ist nichts, wo man zu arbeitet, sondern dann arbeitet man zu, sondern das ist, wenn dein ganzes Leben
in den implodiert. Unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ganz genau. Mhm. Noch dazu bin ich eben am Land aufgewachsen und habe die Natur sehr geliebt. Bin zu dem damaligen Zeitpunkt in Berlin gewesen, in einer Großstadt, war überhaupt sehr viel in Großstädten dann und habe nicht bemerkt, wie sehr mir Natur fehlt. Das weiß ich jetzt erst wieder, seit ich in Kärnten lebe. Wie wichtig und bedeutsam Natur ist für mich. Mhm. Und genau, und alles in allem hat dann dazu geführt, ich habe dann diese Rolle eines Mannes nicht mehr für mich definieren können. Liebhaber, Ehemann, Vater, Versorger. Ich habe das Gefühl gehabt, mir entgleitet alles. Mhm. Und das Vorbild, das mein Vater mir gegeben hatte, den ich sehr schätze, aber der für mich eben kein Vorbild für diese Situation war, weil der hat dieses klassische Rollenmodell gehabt, ja, ich bin draußen und sage, bin weg, bring's Geld heim und am Wochenende, wenn ich da bin, ist möglichst alles putzt und die Kinder sind brav und alles ist ruhig, damit ich mich erholen kann. Wenn ich das gemacht hätte, hätte die Katrin mir ausgeschmissen. Also, ich glaube,
die heutigen Frauen, das wandelt sie.
Gott sei Dank. Also Gott sei Dank, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man in so einem Bereich wirklich über die Dauer der Zeit, auch über die Jahrzehnte glücklich sein kann als Frau, wenn man sich so verhalten muss. Meine Mutter hat nur meinen Vater fragen müssen, ob sie einen Führerschein machen darf. Ja. Die hat uns das schreiben lassen müssen von meinem Vater, dass sie einen Job in der Bank annehmen darf.
Das ist das, was man immer hört, sogar bis 1970, dass die Frauen noch fragen mussten.
Genau. Also das alles in allem hat nicht mehr gepasst. Ich habe mich nicht mehr auskennt und bin dann halt in einem Moment, das hat wirklich so Klick gemacht, bin am Balkon in Berlin gestanden und plötzlich war die Welt nur mehr schwarz und grau. Nichts mehr Vogelgezwitscher und schön, sondern echt grauslich. Genau, und dann habe ich mich in Selbstmitleid geworfen und bin nicht mehr aufgestanden, habe nur mehr geweint. Habe die kleinste Kleinigkeit, eine Bettdecke aufzuschlagen, war für mich so eine Überforderung, dass ich gesessen bin und gesagt habe, ich schaffe das nicht, geht nicht mehr.
Also quasi für eure ganze Familie eigentlich sehr schlimm, weil ich kann mir vorstellen, natürlich erstens für dich und dann kann ich mir vorstellen, deine Frau gerade mit einem Neugeborenen sozusagen, 2 Kinder und dann geht es dem Mann noch so und diese ganzen Themen. Ich leite jetzt über zu unserer ersten Begegnung.
Ja.
Wir sind ja total ins kalte Wasser geschmissen worden.
Das war spannend, aber es ist ja wirklich
genau, also unsere Zusammenarbeit mit Ali Malocci und Martina Capra war so, wir haben uns alle nicht gekannt. Wir sind da ganz oben in einem Tower, haben wir uns oben getroffen.
Genau.
Im Penthouse, oder ich weiß nicht, wie man sagt. Ja.
6 Frauen, 3 Männer und Ali und Martina.
Genau. Und wir wussten genau, okay, ihr dürft 3 Vorträge vorbereiten. Und ja, und wir haben uns dann kennengelernt. Mhm. Und dann ist schon losgegangen. Ja. Einer nach dem anderen sich vorne hinstellen und performen. Und ich weiß gar nicht, warst du der Erste?
Ich weiß es ehrlich gesagt
nicht. Aber ich glaube, du warst relativ am Anfang.
Ja.
Und ich kann mich noch sehr genau an einen Satz erinnern. Also ich weiß nicht mehr genau, wie der Satz hieß, aber an eine Aussage von dir, dass irgendwann deine Frau, was hat die zu dir gesagt?
Ja, das war genau in diesem Moment. Wenn du so in Selbstmitleid reinfließt, wie ich es geflossen bin und daneben eben, wie du es richtig beschreibst, ein neugeborenes Kind hast, einen 2-Jährigen hast, die Wohnung, die Finanzierungen, plötzlich erkennst, dass dein Mann eigentlich dich nicht angeschwindelt, aber die Dinge verheimlicht hat, die wesentlich sind, kannst als Frau eigentlich nur zusammenbrechen und genauso in die Opferrolle fallen.
Aber da hat sie keine Chance gehabt, weil...
Null. Und sie hat dann zu mir gesagt, ich sehe das... Wir sind zusammengesessen am Tisch und ich habe zu ihr gesagt, auch aus Mitleid natürlich wieder heraus oder aus Mitleid heischen heraus, habe ich gesagt, ma, und du hast viel was Besseres verdient als mich und es ist furchtbar und ich bin so schlecht im Moment und ich verstehe, wenn du gehst. Und sie schaut mir an und sagt, du hast völlig recht. So wie du im Moment gerade beieinander bist, das ist unwürdig für dich, aber auch für mich. Und ich gebe genau 2 Wochen und wenn ich merke, dass in den 2 Wochen sich was tut, dann bleibe ich da, sonst bin ich mit den Kindern weg.
Wow.
Und ich schwöre dir, das war für mich lebensrettend und das wäre, ich sage es ja auch häufig heute noch, das wäre ich nie vergessen, weil das hat mich gerettet. Wenn sie reingesprungen wäre in den Sumpf und auch gesagt hätte, na, ja, du bist so arm und na und wie werden wir das jemals schaffen, dann wären wir zusammen im Treibsand verschlungen. Und sie ist aber draußen stehen geblieben, hat mir einen Stock reingehalten, weil sie gesagt hat, die gibt ja eh 2 Wochen und hat mich dadurch rausgezogen.
Das erinnert mich an Mitfühlen, aber nicht Mitleiden. Ja?
Ja, genau.
Wenn du mitleidest, dann setzt du dich mit in die Grube, aber dann kannst auch niemandem raushelfen. Wenn
Juliana,
du mitfühlst, so wie deine Frau, ja, dann kannst du draußen bei der Grube stehen bleiben und kannst den Stock oder die Hand reichen.
Genau.
Und dann hat der andere die Möglichkeit, hier herauszukommen. Also da hilft man den Menschen viel mehr, wenn man sie nicht mit in den Sumpf reinsetzt.
Absolut.
Okay.
Absolut.
Und
das
ist dann
verlangt Mut.
Ja, das verlangt richtig Mut.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist auch Liebe.
Ja.
Und vor allem schön diese Aussage auch, weil ich sage mal, in diesem Moment hast du dich selbst ja quasi vom Selbstwert her, der war ja wahrscheinlich ganz niedrig und diese Selbstachtung und Co.
Ja.
Und ich finde die Aussage auch schön, das ist deiner nicht würdig.
Ja.
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 Also das ist, ich glaube, allein diese Aussage baut auch auf.
Absolut. Ja? Weißt du, das ist Zutrauen. Mein Thema ist ja Vertrauen. Mhm. Vertrauen ist für mich einer der größten, das ist die Superpower der Zukunft. Mhm. Jetzt im Moment ist Resilienz gerade so ein Thema, aber Vertrauen ist noch viel intensiver, weil es auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert. Und ich habe dadurch gespürt, was die Katrin gesagt hat, dass sie mir zutraut und ihnen mich vertraut, dass ich das bewältigen kann. Mhm. Natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das war mein erster Gedanke. Weil mein erster Gedanke war, was ist denn jetzt bitte los?
Was
bist denn du
ihr?
Für eine blöde Kuh?
Wirklich, du lässt mich auch noch im Stich.
Genau,
ja.
Genau, so boah, super.
Das brauche ich auch noch.
Aber das Schöne ist, und das merke ich auch jetzt in den Unternehmen, wo ich mit dabei sein darf, auch Mitarbeiter brauchen das. Dass du ihnen zwischendurch ganz klar sagst, dass es so nicht geht. Mhm. Dass du ihnen vertraust und dass du sie kennst und dass du sie siehst, aber dass sie weiter unter ihren Potenzialen arbeiten und dass du das sehen möchtest, wie sie in ihre Potenziale kommen. Und das war in dem Fall damals mein Gott sei Dank, in derselben Stunde, glaube ich, es war wirklich sehr, sehr kurzfristig, weil ich ja auch aus dem Leistungssport komme, habe ich gesagt, sie hat eigentlich völlig recht. Und bin raus und habe mir 4 Coaches geholt auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe als Leistungssportler hast du immer, ich habe einen Ernährungscoach gehabt, ich habe einen Mentalcoach gehabt, ich habe einen Trainingscoach gehabt. Also ich habe gewusst, einer reicht mir nicht. Und habe mir 4 Coaches gesucht und habe das dann sehr schnell über die Bühne gebracht, Gott sei Dank, weil ich wollte mir auch nicht klassisch medizinisch mit irgendwelchen Medikamenten zudröhnen. Der Typ bin ich überhaupt nicht. Sondern habe mir dann eben alternative Sachen geholt und war dann in 3 Monaten war ich durch diese Phase durch. Und es hat auch der Katrin gut getan, dass sie durch war. Also wir sind halt ein Team, gell? Und als Familie, darum sage ich, ich bin ein leidenschaftlicher Familienmensch, bist du ja nie allein, sondern du sorgst dich um dich. Das ist prinzipiell wichtig, aber die anderen profitieren immer wieder davon, auch wenn es dem Einzelnen wieder gut geht. Ja, und diese Sicht auf dich, auf die anderen gemeinsam, also das Race by Lifting Others, funktioniert halt auch genauso. Ja.
Aber das war dann wirklich diese Erkenntnis, okay, ich kann mir jetzt selber gerade im Moment nicht helfen, ich muss was tun, ich nehme mir den an die Seite.
Genau.
Das heißt, ganz wichtig war für dich auch körperlich wieder in deine Kraft zu kommen.
Ja.
Das heißt, Training und Ernährungscoach, habe ich mir das richtig gemerkt?
Oder? Das war genau. Also ich glaube, der klassische intuitive erste Reflex ist, du gehst zum Arzt, wenn du sowas hast, weil du dich nicht auskennst. Nur die Ärzte haben körperlich nichts gefunden. Und was der Arzt mir gesagt hat, der Gott sei Dank schon damals, ich meine, das ist echt schon lange her, auf diese mentalen Themen und mentale Themen als Krankheit erkannt hat und eingeschätzt hat, hat zu mir gesagt, das Einzige, was sie tun, sie müssen mit ihrer Wut, Aggression, Scham umgehen, machen sie irgendwas Ausdauermäßiges. Also gehen sie schwimmen und powern sie sich voll aus. Das war sehr wichtig. Was ich dann gemacht habe, war, ich habe eine Traumatherapeutin mir geholt und bin zurück in meine Vergangenheit gegangen und habe eben angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung im Endeffekt, weil ich Situationen mit meinen Eltern, mit Lehrern, mit der Kirche angefangen habe aufzuarbeiten und mir da Frieden zu holen.
Das Übrigens war sehr wichtig. Was wir alle brauchen. Ja, also das ist wirklich, ja.
Ja, ja. Ja, das Zweite war eine Astrologin, weil ich wollte wissen, ob die Sterne sehen, ob dass es irgendwo mal aus ist.
Nach oben gängen. Ja, genau. Was hat die Astrologin gesagt?
Die hat mir ganz intensiv, wirklich sehr, sehr inspirierende Ideen mitgegeben. Also das Sternbild, in dem ich geboren worden bin, ist ein sehr seltenes, hat sie mir gesagt. Das hat mir schon mal taugt, weil ich gern so ein bisschen was Seltenes bin. Ja, ich bin nicht so gern Einheitsbrei mittlerweile. Früher war es ja sehr, sehr lange, jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich, wofür ich stehe. Und sie hat mir lustigerweise damals schon gesagt, dass die Zahlen, das, was ich vorher gemacht habe, Controlling, Planungssoftware, Controlling-Studium, ich auf verschiedensten Unis vortragen dürfen, von St. Gallen angefangen bis zur Wirtschaftsuni in dem Bereich Planung, Budgetierung, dass das eigentlich gar nicht meins sein kann, weil mein Sternbild ein menschliches ist. Und das hat mich unter anderem auch dazu bewogen, also viele Einflüsse damals, bewogen, mich eben den Menschen zuzuwenden. Also ich bin ja aus dieser ganzen Phase herausgekommen und habe dann gesagt, ich habe die Möglichkeit, und die Energie, Menschen und Organisationen in Transformationsprozessen zu unterstützen, in Veränderungen, wo auch immer Veränderungen sind. Was für mich komplett neu war und eben mich neu erfunden hat oder dorthin gebracht hat, wo ich eigentlich herkomme in Wirklichkeit, weil ich mir ja wirklich eine große Zeit lang so verbogen habe, um zu gefallen. Und das war die Astrologin. Dann habe ich mich mit Globally einstellen lassen, damit ich keine Medikamente mehr nehmen muss. Und dann habe ich eine Reiki-Meisterin noch gehabt. Mhm. Die Reiki-Meisterin hat mich eben auf der körperlichen Ebene geerdet und in diesen Erdmittelpunkt gebracht und mich sehr, sehr unterstützt, dass ich mich wieder spüre. Das ist sehr abstrakt gesagt, ich kann das halt wirklich nicht besser beschreiben. In so einer Phase stehst du wirklich komplett neben dir. Also du schwebst in einer sehr unangenehmen Art und Weise durch Zeit und Raum, weil du nicht mehr Herr deiner eigenen Sinne und deiner eigenen Bewegungen bist. Sondern du hast immer das Gefühl, du schaust dir zu, wie du jetzt gerade was machst. Und die hat mich eben wieder verbunden und geerdet.
Und so spannend, was du sagst, weil ich stehe ja auch dafür, dass ich also quasi meine Philosophie ist das, beziehungsweise das, was ich wirklich gelernt habe, auch durchs Leben, ist, dass das Fundament ist dein Körper, dass du dich körperlich, mental und emotional meistern kannst.
Yeah.
Und das, was ich da raushöre, ich meine, ich habe es auch durch meine eigene Geschichte auf die harte Tour gelernt.
Yeah, genau.
Ich habe übrigens, ich habe mir, wie gesagt, was angehört von dir im Vorfeld und da hast du gesagt, irgendwo in einem Interview oder in einem Beitrag, ich bin ein Schmerzlerner.
Genau.
Also du lernst durch den Schmerz. Genau. Und bei mir war es ja auch so, mir hat es auch mein Körper zeigen müssen. Yeah. Aber das, was ich gelernt habe, ist wirklich mental, emotional, körperlich, das ist für mich das Fundament, das ist das Skill des Jahrhunderts, wenn wir das können, sicher manchmal besser, manchmal weniger gut, aber dass du dich hier meistern kannst, dann kannst du alles andere im Außen erreichen.
Genau.
Und das ist wieder eine Gemeinsamkeit von uns beiden, diese eigene Transformation, und somit können wir Menschen und Organisationen im Transformationsbereich begleiten.
Genau.
Ja?
Genau. Und ich glaube, bei dir ist es so wie bei mir. Ich weiß ja nicht, ob das, was ich jemandem erkläre, ob das stimmt oder richtig ist. Also auf solche Diskussionen möchte ich mich nie einlassen. Ich kann dir nur sagen, das war mein Weg. Du hast deinen Weg, ich habe meinen Weg. Und der Weg ist letztendlich gut gegangen. Ob es der richtige oder falsche ist. Und viele versuchen ja am Anfang, den richtigen Weg zu finden. Und ich kann euch allen da draußen bitte nur sagen, und Juliana vielleicht, kannst du das auch nochmal unterstützen? Sucht nicht den richtigen Weg. Mm-mm. Lasst euch auf den Weg ein und wenn ihr entlang des Weges merkt, das passt doch nicht, könnt ihr euch wieder neu entscheiden. Viele verlieren einfach wertvolle Zeit dadurch, dass sie sich dann anfangen beschäftigen mit dem Thema. Dadurch wird erstens das Thema größer und die Besorgnis größer. Es ist wirklich gescheit, herauszugehen, mit Menschen zu reden, die betroffen sind. Ich würde immer mit Leuten mit Track Record reden, und sagen, wie hast du es gemacht? Wie bist du so angegangen? Und dann würde ich es einfach mal blind probieren. Besser kopiert ist oft besser als schlecht selber gemacht. Und man verliert ja nicht so viel Zeit.
Definitiv. Und ich sage immer, geh nicht den einfachen Weg, sondern deinen Weg. Und das ist halt in Wahrheit nicht der einfache, weil kurzfristig ist oft anders einfacher, weil auf diese Themen hinzuschauen und so sich mit seinem Mindset, und da kommen wir jetzt natürlich gleich in die Richtung, was du heute machst, aber sich mit seinem Mindset, sich mit seinen Glaubenssätzen und Co. auseinanderzusetzen, das ist ja nicht unbedingt das Angenehmste, weil unser Gehirn ist ein Schmerzvermeider, das möchte das gerne wegdrücken, irgendwas wollte ich aber vorher nur kurz ansprechen.
Ja.
Was haben wir gerade gesprochen?
Wir haben darüber gesprochen, dass die Leute über Track Record ins Gehen kommen sollen.
Danke. Ja. Ich habe nämlich nur einen Spruch und der passt auch super zu deinem Podcast. Den habe ich von Thaddeus Karoma. Mhm. Und zwar der ist: Champions machen es sich am Anfang schwer, damit sie es später leichter haben. Ja, während es sich alle anderen so leicht wie möglich machen und ein schweres Leben haben.
Ja.
Das sage ich meine Kunden immer.
Sehr gut.
Wenn man einmal da ein bisschen durch einen Widerstand durch muss, sage ich, aber Champions machen es sich am Anfang schwer, damit sie es später leichter haben.
Ja.
Ja.
Juliana, darf ich das kopieren?
Ja, sicher.
Dankeschön. Ich sage ja, besser kopiert. Es ist schlecht selber gemacht.
Nein, so, und toll. Jetzt lass uns überleiten zu deiner Philosophie. Was machst du heute? Was ist deine Botschaft? Was ist dir so wichtig mitzugeben?
Das Wichtigste, und das klingt am Anfang immer am kompliziertesten, ist sowohl im persönlichen als auch im wirtschaftlichen Kontext: Hör auf zu glauben, was du denkst, und fang an zu denken, was du glauben möchtest. Ich bin über verschiedenste Einflüsse und mein Mentor, der Manfred Winterheller, ist da wirklich der wesentlichste Mensch für mich in meinem Leben. Ich habe bei ihm verstanden, in dem, was er sagt und was er für mich aufbereitet hat, dass wir über unsere Gedanken die Welt erschaffen. Das klingt sehr, sehr esoterisch und ist aber über die Quantenphysik und über die Hirnforschung mehr und mehr auch belegt. Mhm. Und ich möchte ein ganz einfaches Beispiel machen. Sorgen, Angst, Zweifel bringen genau nichts, ändern an der Situation nichts. Wie kann ich sie weglassen? Weglassen kann ich sie, indem ich mir mal überlege, woher kommen die Sorgen und die Zweifel für die Zukunft, sowohl immer im beruflichen als auch im privaten Kontext. Die kommen daher, dass unser Hirn, die Buddhisten nennen das ja Monkey Mind, uns erklärt über die Affen, die da herumschwirren in irgendeinem dunklen Kammerl hinter unserer Hirnrinde, uns erklären, wie die Zukunft sein wird. Und ich denke mir dann immer, woher wissen die Affen, wenn ich schon nicht weiß, woher wissen die Affen, die aus mir kommen, wie die Zukunft sein soll? Die kennen die Vergangenheit, die kennen wahrscheinlich ein bisschen die Gegenwart, logisch, aber die Zukunft? Und jetzt kann ich, und wir Menschen tendieren halt mit einem Faktor 7 eher, dass man negative Ideen und Konsequenzen uns vorstellen als positive. Aber ich höre nicht mehr auf meine Affen im Hirn, weil die mir nur sagen, was ich von früher gelernt in die Zukunft projiziere. Nur es sagt mir nichts über die Zukunft aus. Weil meine Affen haben auch noch nie die Lottozahlen vom nächsten Sonntag gesagt, lustigerweise. Und wenn sie so gescheit wären, dass sie die Zukunft kennen müssen, dann das eigentlich sagen können. Also was ich, das ist jetzt auf einer sehr hohen Helikopterperspektive das, was ich mit Menschen, die bereit sind, das zu tun, mache. Ihnen Angst nehmen, ihnen Sorgen nehmen. Und nicht, weil ich es kann, sondern weil ich ihnen Instrumente und Ideen geben kann, wie sie das vermeiden können. Und sie dann begleite mit Instrumenten in der Umsetzung dieser Dinge. Und das ist dann ganz basic. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie kriege ich mehr Vertrauen in meine Mitarbeiter? Wie kann ich mit Kunden besser umgehen? Wie kann ich mehr Umsätze machen? Wie habe ich mehr Zeit für das, was wesentlich ist, gerade im Führungsbereich? Also das sind ganz handfeste Themen, die man darüber über Mindset-Training eben verändern kann. Und was ich als erstes immer mache, damit es möglichst schwierig ist am Anfang, ist: Ich lebe in Börtschach im Moment und ich sage den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten wollen, sie müssen nach Börtschach kommen. Das ist für Wiener Manager, Salzburger Manager, Linzer Manager oft ein bisschen schwierig, weil die sagen, nein, ich zahle sie, also ich komme jetzt gefälligst zu mir. Und ich sage, ja, ist auch ein Ansatz, aber dann mache ich es nicht, weil ich weiß, was Natur macht. Ein Berg, ganz einfach, ein Berg hat nie ein Burnout.
Ja.
Der steht da, gibt Lebensraum für so viele Pflanzen, Tiere, alles Mögliche. Der könnte ja permanent im Stress sein.
Macht sich ja keine Sorgen.
Null. Null.
Steht einfach nur da.
Genau. War sicher schon in der Eiszeit da, war da, wie alles von Wasserfall war. Wir sehen ja Muscheln und kleine eingeschlossene Tiere in den Steinen. Also der kümmert sich nichts und ist aber für alle da. Und das ist sehr stressfrei. Und ich kriege auch immer wieder das Feedback, wenn Leute sich dann darauf einlassen, auf dieses Walk the Talk. Also wir gehen dann auf den Berg, wir gehen in den Wald, wir machen Skitouren, Stand-Up-Battle ist jetzt mein neues Ding. Und dann reden wir und die Gespräche heilen ganz anders nach, als wenn du in einem Seminarraum sitzt oder irgendwo drinnen. Gell?
Also außerdem macht es grundsätzlich überhaupt schon was, einmal aus der gewohnten Umgebung raus und einfach mal an einem anderen Ort sein und dann nur in der Natur mit jemandem, der jetzt genau weiß, was er tut und wie er dich durchguidet,
ja,
ist einfach ein ganz anderer Effekt.
Als 100%
Juliana. Zu Hause, im Gewohnten, ja, in der Energie, wo du eh immer bist.
Ja. Und Juliana, du sprichst etwas an, möchte ich gleich nochmal darauf eingehen, auch. Das ist diese Komfortzone. Gell? Wir wollen das natürlich. Unser Hirn ist dadurch, dass unser Hirn so performant ist, liebt es Routinen und schaut immer, dass man möglichst diese Gesamtperformance nicht ausüben muss. Und deshalb mögen wir Routinen. Und ich habe mir immer gedacht, okay, Komfortzone ist okay, ist gut. Natürlich sollte man schauen, dass man öfter mal rankommt an die Komfortzone, um neugierig zu sein und was Neues zu erleben. Aber wenn man es nicht will, ist auch okay, weil man bleibt eh gleich. Ich weiß heute aus Erfahrung, dass wenn wir immer nur innerhalb der Komfortzone bleiben, die Komfortzone anfängt, kleiner zu werden. Wir sind nicht mehr so belastbar, wir sind viel früher gestresst, wir haben wir sind ungute Menschen. Man merkt es oft, wenn vor allen Dingen Männer dann in die Pension kommen und gefühlt nichts mehr zu tun haben und ihre Komfortzone nicht mehr stressen und ihre Routinen immer kleiner werden, das sind keine liebenswerten Menschen mehr. Gell? Und das ist etwas, was ich auch nach außen geben möchte. Ihr solltet immer wieder mal Dinge machen, und das sind Kleinigkeiten, einmal einen anderen Weg in die Arbeit zu fahren, auf einem anderen Parkplatz zu stehen, vielleicht einmal an einem anderen Arbeitsplatz zu sitzen im Büro. Das geht dann über, mein neues Ding ist halt Kälteschwimmen, also ich lebe am Wörthersee, insofern ich kann den ganzen Winter durchschwimmen, gell? Und es macht was. Es ist immer viel leichter, Nein zu sagen, das ist überhaupt das Leichteste. Aber sich mal hinzugeben und sagen, ich probiere es und ich probiere mal was Neues, und dann für sich zu erfahren, ja, möchte ich weitermachen oder nicht, ist viel gescheiter, als von vornherein zu sagen, beim Golfspielen ist mir das oft passiert, dass ich mit Menschen rede über das Golfspielen, weil ich gern Golf spiele. Die sagen dann, ja, das ist nichts für mich, da braucht man so viel Zeit. Mhm. Und ich sage, ah, hast du das schon probiert? Nein, das probiere ich nicht einmal, weil ich weiß ja eh, dass es nichts ist. Und so, ja, witzig, also fahren wir auf die Driving Range für eine halbe Stunde, das ist ja nicht lang, das braucht ja nicht viel Zeit, aber macht ein eigenes Bild.
Ja,
aber unsere Affen, sind wir wieder beim Monkey Mind, sagen uns dann gleich, was zu tun ist.
Out of the comfort zone. Und wir beide, wir lassen uns ja da regelmäßig auch jetzt rausschmeißen.
Ja.
Weil du gerade gesagt hast, Kälte, Schwimmen, wir waren ja auch jetzt Apnoe tauchen.
Ja,
magst
genau.
du da irgendwie nur eine kleine Anekdote erzählen?
Also die Anekdote, ich hoffe, dass ich nicht so langweilig bin. Ich erzähle wahnsinnig gerne Geschichten, aber meine Geschichten sind leider meistens, haben diesen Anspruch, weil ich nur immer diesen wissenschaftlichen Anspruch habe, dass sie irgendwie gescheit sind. Also ich habe es genossen, mit dem Christian Redl gemeinsam das zu machen, weil der Christian ein herausragender Erzähler ist, ein Track Record hat, weiß, wovon er redet. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich gut geführt und gut geleitet. Nur dazu ist dieses Tauchzentrum vom Schönsten, was ich jemals gesehen habe. Also dieses Stahlbecken da drinnen war so schön, ich werde ewig drin bleiben, nur was schön ist.
Sehr cool, wir nehmen euch noch schnell mit. Ja, im Zuge unserer Masterklasse bei Ali Malocci und Martina Capral wurden wir sozusagen eingeladen, dort in das Tauchzentrum, und der Chris Redl, von dem du gerade gesprochen hast, ist Apnoe-Weltmeister.
Ja.
Er hat jetzt gerade wieder seinen, weiß ich nicht wievielsten
Weltrekord
aufgestellt im Apnoe-Tauchen. Also er sagt immer, er ist professioneller Luftanhalter.
Genau.
Und du wirst jetzt sicher gleich erzählen, Peter, was wir da gemacht haben. Aber das war auch für uns. Wir wurden da auch schon aus unserer Komfortzone ganz bewusst von den beiden geschmissen.
Total.
Um zu erkennen, wie viel Potenzial denn eigentlich nur in uns ist.
Ja, mhm. Ja. Und das zeigt mir auch wieder die Sicht auf die Welt, die wir alle miteinander haben, aus dem heraus, was wir tun. Für mich war die spannendste Idee, die ich mitgenommen habe, war eben, wie unsere Gedankenwelt funktioniert und wie unsere Gedankenwelt einen Einfluss auf viele Dinge hat, also auf wie wir Realität erleben, aber auch wie lange wir unter Wasser sein können. Das ist echt spannend. Der Christian hat erzählt, dass ein negativer Gedanke verbraucht doppelt so viel Sauerstoff wie ein positiver. Das heißt, wenn du im Wasser bist, und bei uns ging es darum, zu erkennen, wie lange wir tatsächlich unter selben Rahmenbedingungen Luft anhalten können, also ohne zu atmen weiter leben können. Und das ist natürlich am Anfang, wenn du keine Atemtechnik und irgendwas hast, ist das gestresst. Bei mir waren das ein paar Sekunden, die ich unter Wasser sein konnte. Dann haben wir über Atemtechnik gesprochen und mit der Atemtechnik ging es dann auch schon länger, viel länger. Aber das Dritte war dann über das, dass eine Gruppe einen animiert, dass wir andere Impulse für unseren Kopf kriegen, für unsere Wahrnehmung kriegen und auch wie wir, was wir denken, während wir da im Wasser liegen, ist es bei mir mehr als verdoppelt worden, diese Zeit, die ich es geschafft habe, unter solchen Rahmenbedingungen immer, Luft anzuhalten. Also mein Körper war genau gleich wie vorher, ich habe nichts gegessen dazwischen, wir waren dieselben Menschen, es war dasselbe Becken, dasselbe Wasser. Es war wirklich spannend und für mich eben, weil ich aus dieser Gedankenwelt und der Bedeutung der Gedanken komme, war das Highlight, zu erkennen, wie leistungsfähiger du bist, wenn du es schaffst, deine Gedankenwelt ins Positive zu richten.
Voll. Und für mich war es so spannend, wir wurden ja eben Gott sei Dank gut angeleitet, ja, mit Atemtechnik und, ja, Co. Aber irgendwann, wenn du unter Wasser bist und die Luft anhältst, und das ist schon ziemlich lang, dann kommt der Kopf, ja, der sagt, ich kriege keine Luft mehr, genau, und so weiter. Das ist das Erste ist der Kopf. Ja. Und der Chris hat uns dann angeleitet, also quasi Gedanken halt einfach anders beeinflussen. Ich habe einen Song sozusagen, ja, abspielen lassen in meinem Kopf. Ja. Und dann fängt der Körper an. Ja. Und, genau, dann meldet sich der Körper und dann reißt es die schon ein bisschen her. Und das ist ja normal das, wo wir sofort den Reflex haben, dass wir auftauchen. Genau. Und er hat aber gesagt, nein, das ist normal, das macht nichts und so. Ihr habt eh das Team dabei. Und das war für mich einfach so spannend, weil wir über unsere mentalen und, mhm, körperlichen Grenzen, ja, gegangen sind. Warum? Weil wir uns wohlgefühlt haben, weil wir gewusst haben, und da sind wir jetzt, das, mhm, ist jetzt der geile
Bogen, den wir jetzt fertig gespannt haben.
Genau, da sind wir wieder bei Vertrauen.
Mhm. Genau.
Weil wir wussten, wir sind in einem Setting, wo wir vertrauen können und, ja, wir sind mit dem richtigen Umfeld.
Genau, genau.
Danke, Peter. Ich konnte mit dir nur stundenlang quatschen und ich freue mich voll, weil wir nehmen ja jetzt dann gleich ein Interview mit deinem, genau, für deinen Podcast, genau, auf. Das heißt, wir können ja noch weiter quatschen.
Ja.
Danke für deine Reise, danke für dein Vorangehen, danke für das, dass du auch deine Learnings ja nicht nur für dich behältst, sondern mit der Welt teilst. Hm. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ich möchte nicht nur, sondern ich tue es. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Fragen und dass ich diese Reise mit dir machen darf. Also einerseits logischerweise die Meisterklasse, weil ich wirklich sehr, sehr viel von dir lernen darf und ich sehr froh bin, dass du in mein Leben getreten bist. Und zweitens, weil ich auch dadurch durch deinen Podcast die Chance habe, eben das zu teilen, was ich teilen möchte. Und zwar nicht, weil ich jetzt sage, ich bin ein Angeber und möchte sagen, wie klasse ich bin, sondern weil ich wirklich Mut machen möchte, dass es gibt in unserem Leben. Das ist die größte Botschaft und die größte Message, wenn man sie begriffen hat, die man weitergeben kann, ist, das Leben liebt uns. Mhm. Das Leben liebt uns. Es gibt keine Situation, die das Leben macht, um grauslich zu sein. Es gibt keine Situation, die keine Lösung hat. Das Leben sorgt dafür, dass wir die richtige Lösung dann finden. Und das Leben, ja, es liebt uns und es irrt nicht.
Also Vertrauen. Vielen Dank, lieber Peter. Danke, und ich kann es nur zurückgeben. Danke auch. Es ist eine mega Bereicherung, wirklich. Ich kann so viel lernen von dir und es ist wirklich einfach echt immer wieder so wichtig, dass man das richtige Umfeld hat und das bereichert einfach und es ist eine gegenseitige Aufwärtsspirale. Dankeschön.
Danke dir.
Tschüss.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.